Am 24. November 2010 hatte Costa Ricas Anti-Bergbau-Bewegung einen seltenen Grund zum Jubeln. An diesem Tag annullierte das oberste Verwaltungsgericht des zentralamerikanischen Landes die Konzession der kanadischen Firma Infinito Gold für das hochumstrittene Bergbauprojekt in Las Cruzitas im Norden des Landes. Damit scheiterten die zu diesem Zeitpunkt fast 20 Jahre andauernden Bemühungen des Unternehmens, in der ökologisch wertvollen Region Gold im offenen Tagebau zu schürfen. Am Widerstand der lokalen Gemeinden, von Umweltorganisationen und weiteren Gruppen. Das Gericht sorgte sich angesichts der bereits bei der Erschließung des Gebietes angerichteten Schäden um die reichhaltige Biodiversität und um die großen Grundwasserspeicher der Region. Im Rest Zentralamerikas und in Mexiko machen transnationale Bergbauunternehmen hingegen blühende Geschäfte und verursachen in der Regel verheerende Umweltschäden. Die Praxis der Goldbergbauunternehmen, Gold im offenen Tagebau aus den Bergen zu waschen, bedroht nicht nur in Costa Rica ganze Landstriche. Zum Auslaugen von Gold und Silber aus ihren Erzen werden Cyanidsalze verwendet, die in der Praxis meist ungehindert in Oberflächengewässer gelangen. Umweltorganisationen erklären, dass sich die Schwermetalle in Flüssen und Seen ablagern, Böden und Grundwasser verseuchen und somit erhebliche Gesundheitsgefahren für die örtliche Bevölkerung darstellen. Die Bergbaulobby ist stark, die Gesetzgebung oft löchrig, die Genehmigungsbehörden korrupt, die Regierungen, gelinde gesagt, ohne erkennbare Distanz zu starken Lobbygruppen, während der Widerstand gegen Bergbauprojekte wie in Honduras oder Panama von Medien, Politik und Unternehmen satanisiert oder unterdrückt wird. In Honduras haben sich die Gewichte dabei seit dem Putsch von 2009 noch einmal deutlich zugunsten der Transnationalen und zu Ungunsten der betroffenen Gemeinden verschoben. Dabei sind schon bei bestehenden Goldminen erhebliche Umweltauswirkungen aufgetreten. Nelson Paz vom Komitee zur Verteidigung der natürlichen Ressourcen berichtet von Schäden, die die Bergbauaktivitäten in den Departements Santa Barbara und Copan im Westen Honduras hinterlassen. Hier in San Andrés leiden die Menschen unter anderem an Hautausschlag und psychischen Erkrankungen. Der Fluss, an dem San Andrés liegt, ist vollständig kontaminiert. Das Dorf ist durch den Bergbau quasi verwüstet. Zu den Gesundheitsschäden, die in Gemeinden beobachtet wurden, zählen Anämie, Knochenschwund, Lungenkrebs, Hauterkrankungen, Atemlähmung, Seh- und Gedächtnisstörung sowie Niereninsuffizienz. Hinzu kommen Auswirkungen auf die Umwelt, das soziale Gefüge und die Landwirtschaft der Region, beschreibt Dr. Giancarlo Delgado, der an der Nationalen Universität Mexikos, der UNAM, zum Thema forscht.
Que tiene que ver con una gran cantidad de piedra removida que libera ácidos con el uso de tóxicos, de metales pesados que son altamente tóxicos.
Hier wird in großindustriellem Maßstab Gestein bewegt. Das Gold wird unter gewaltigem Einsatz von hochgiftigen Schwermetallen und unter Einsatz von riesigen Mengen von Wasser aus dem Gestein herausgewaschen. Das passiert oft an Orten, die ohnehin unter Wassermangel leiden. Daraus folgt logischerweise ein Konflikt um knapper werdendes Wasser zwischen den Bergbauunternehmen und den Gemeinden. Das Wasser, das den Gemeinden bleibt, ist zudem noch verseucht, da die schwermetallhaltigen Extraktionsmittel in Gewässer, in das Grundwasser und in die Böden gelangen. Diese vergifteten Böden sind unbrauchbar für Landwirtschaft und Viehhaltung. Die Gemeinden verlieren ihre Lebensgrundlage und was droht, sind
Geisterstädte.
Auch unter dem Eindruck der Erfahrungen in Honduras haben soziale Bewegungen, Gemeinden und Umweltorganisationen im benachbarten El Salvador jahrelang gegen den Tagebau gekämpft. Doch dieser Kampf wird inzwischen durch Freihandelsverträge erschwert. Das CAFTA-Abkommen zwischen den USA und Zentralamerika räumt internationalen Konzernen umfangreiche Rechte und Garantien ein. Die Kontrollmöglichkeiten der Staaten sind hingegen, selbst wenn sie diese ausüben wollten, beschnitten. Als die inzwischen abgewählte Arena-Regierung unter dem Druck der sozialen Bewegungen im Jahr 2006 zwei Bergbauunternehmen die Lizenzen entzog, verklagten die Unternehmen Pacific Rim und Commerce Group den salvadoranischen Staat auf insgesamt 100 Millionen US-Dollar Entschädigung. Und auch wenn das bei der Weltbank angesiedelte Schiedsgericht für Streitfälle innerhalb des CAFTA-Abkommens die Klage im März dieses Jahres zurückwies, der Fall zeigt, welch enormes Drohpotenzial die Konzerne gegenüber den Staaten aufbauen können. In Guatemala macht vor allem die Marlin-Mine des kanadischen Unternehmens Glamis Gold seit Jahren Schlagzeilen. Auch hier wird Gold im offenen Tagebau gefördert, gegen den anhaltenden Protest lokaler Gemeinden und guatemaltekischer wie internationaler Umweltorganisationen. Doch neben der Marlin-Mine gibt es insgesamt 450 Lizenzen im Land, begünstigt durch ein Bergbaugesetz, das laut Oscar Conde von der Umweltorganisation Madre Selva von der internationalen Bergbaulobby nach Ende der Militärdiktatur weitgehend selbst verfasst wurde. Mit Folgen: Nur 1% der Gewinne aus dem Bergbau bleibe im Land, schimpfen die Bergbaugegner. Die Gemeinden blieben hingegen auf den ökologischen und Gesundheitskosten sitzen. Dass sich die betroffenen Gemeinden dagegen zur Wehr setzen, ist mehr als verständlich. In Guatemala haben nach Angaben von Campesina- und Indigena-Organisationen 59 Gemeinden in Abstimmungen gegen Wasserkraft-, Erdöl- oder Bergbauprojekte in ihrer Umgebung votiert. Eigentlich ein starkes Argument, wie Dr. Rodrigo Gutierrez von der juristischen Fakultät der UNAM in Mexiko erläutert.
Antes de iniciar cualquier proyecto de desarrollo,
in internationalen Übereinkünften wie der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation oder den Interamerikanischen Menschenrechtsstatuten haben sich die Regierungen verpflichtet, vor jedem Investitionsprojekt die lokale Bevölkerung zu konsultieren. Die konsultierten Gemeinden müssen frei abstimmen können und sie müssen zuvor umfassend informiert worden sein. Dennoch ignoriere oder disqualifiziere der guatemaltekische Staat diese Abstimmungen. Und Besserung sei mit Blick auf die Stichwahlen um die Präsidentschaft Anfang November nicht in Sicht, konstatiert Oscar Conde von Madre Selva. Beide Kandidaten behaupten, dass diese internationalen Investitionen wichtig für Guatemala seien und dass Guatemala den Bergbau brauche, um das Land aus der Armut zu führen. Manuel Baldisson hat schon einmal ein verheerendes Gesetz verantwortet, das über die Köpfe der betroffenen Gemeinden hinweg Landstriche für transnationale Ölkonzerne geöffnet hat. Und wenn er diese Linie bezüglich des Bergbaus beibehält, dann gute Nacht. Und Otto Pérez Molina ist bekanntermaßen ein Neoliberaler mit militärischer Prägung, der Bergbauprojekte noch autoritärer durchsetzen wird. In Mexiko sprechen Umweltverbände von rund 800 Bergbauprojekten. Der Löwenanteil davon befindet sich noch im Stadium der Erkundung. Aber schon jetzt ist der Bergbau der viertgrößte Devisenbringer des Landes, nach dem Erdöl, der Automobilindustrie, den Rücküberweisungen von MigrantInnen und vor dem Tourismus. In den letzten 6 Jahren habe sich der Bergbausektor verdoppelt, erklärt Jesus Ramírez Cuevas, Mitglied der Bewegung Regeneración Nacional. Und das begünstige transnationale und in erster Linie kanadische Unternehmen, die so gut wie keine Steuern zahlen müssten. Cuevas folgert: Wir befinden uns in Mexiko in einer Situation der Rohstoffextraktion, des Ausverkaufs und der Plünderung, wie es sie in Mexiko seit der Revolution nicht mehr gegeben hat. Mittlerweile gibt es Förderlizenzen von der doppelten Größe des Bundesstaates Chihuahua, ein Niveau, das in der Geschichte Mexikos seinesgleichen sucht. Dieser Ausverkauf werde bisweilen äußerst rabiat betrieben. Umweltauflagen würden schlichtweg ignoriert, Minen ohne Betriebsgenehmigung betrieben, Gemeinden über Bestechungszahlungen an Einzelpersonen gespalten, widerspenstige Gemeinden vertrieben und Aktivisten bedroht und in Einzelfällen ermordet, berichtet Jesus Ramírez Cuevas. Auch wenn die Umweltorganisationen, soziale Bewegungen und lokale Gemeinden in Costa Rica erstmals einen Erfolg gegen die verheerenden Bergbauaktivitäten transnationaler Konzerne erzielten, der lateinamerikanische Kontext zeige, dass noch lange kein Grund zur Entwarnung bestehe. So warnt Edgardo Araya, Anwalt der kostarikanischen Umweltorganisation UNOVIDA, dass die öffentliche Aufmerksamkeit seit dem wegweisenden Urteil von vor einem Jahr stark abgenommen habe. Und ohne eine starke Proteststimmung könne ein endgültiges Urteil auch zugunsten des Bergbaus ausfallen. Außerdem würden im Norden Costa Ricas weitere Bergbauprojekte vorbereitet und erst im Juni dieses Jahres gab die Regierung von Laura Chinchilla grünes Licht für die Ausbeutung von Erdöl- und Erdgasvorkommen ganz in der Nähe von Las Cruzitas. Das richterliche Aus für Las Cruzitas sei, so der Ökologe David Rojas,
en ese sentido una victoria nunca es definitiva.
Höchstens ein Etappensieg gegen eine Industrie, die in Costa Rica nach wie vor enorme Profitaussichten hat und eine Regierung, die in der Welt ein grünes Image verkauft, die aber nach wie vor gewillt ist, umweltzerstörerischen Praktiken transnationaler Rohstoffunternehmen Tür und Tor zu öffnen. Weitere Radiobeiträge zum Thema Bergbau in Lateinamerika findet ihr bei Onda und Pronal. Einfach mal auf der Seite nachgucken.